Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter. Herzlich willkommen in unserem Blood and Steel Buchclub. Blood and Steel ist das erste Buch in der Legends of Thesma-Reihe von Helen Scheurer und erscheint auf Deutsch bei Bramble Books. Ach, hier liegt was ganz Besonderes bei diesem Buch. Und zwar ist es so, dass Mona gerade den ersten Band gelesen hat und ich schon vor einer Weile die Reihe gelesen habe und aktuell die Folgereihe Ashes of Thesma lese. Mona hat mir ganz viel wilde Sprachnachrichten zwischendurch geschickt.
Ja,
Und
that's
ich freue
me.
mich jetzt, endlich mit dir ein bisschen ausführlicher über das Buch zu sprechen.
Ja,
Würdest du es denn empfehlen?
ich freue mich auch sehr. Ich finde es ein interessantes Konzept heute, weil ich habe ein Buch gelesen, du hast alle Bücher gelesen, dementsprechend werden wir auch nur über das erste reden. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, würde ich sagen. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben und würde sagen, definitiv, also alle, die auch nur annähernd Fantasy mögen. Ich finde, es ist auch, zumindest Buch 1, weil da kann ich ja noch nicht sagen, eine sehr gute Einstieg in Fantasy.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, Fantasy, Romantasy, noch eher.
Ja, stimmt.
Finde ich tolle, einfache Einstiegsreihe. Ich muss ganz doll aufpassen, dass ich nicht irgendwas sage, was du nicht weißt.
Ja.
Versuchen wir es mal.
Probieren wir es. Von Blood and Steel, es gibt ja 4 Bücher: Blood and Steel, Vows and Ruins, dann Fate and Furies und Shadow and Storms. Das sind die 4 Hauptbücher. Dann, als ich mitten im ersten Buch war, meintest du so zu mir: Weißt du eigentlich, dass du jetzt auch Slaying the Shadow Prince lesen musst? Und ich so: Nee, weiß ich nicht.
Sorry, war ich ja
Was
noch
ist
früh
das?
genug dran?
Ja. Und dann gibt es noch An Alchemist's Vow. An Alchemist's Vow, das ist eine Novelle, die man über ihren Newsletter nur bekommt, die ist sonst nicht publiziert. Die spielt vor allem, da kann ich nachher noch was dazu sagen, die habe ich auch schon gelesen. Du hast sie nicht gelesen, ne?
Nein.
Und Slaying the Shadow Prince spielt auch davor, gibt es aber 3 verschiedene Möglichkeiten, das einzubauen. Einmal vorneweg, weil es chronologisch wäre. Dann ist es publiziert worden nach Blood and Steel und vor Vows and Ruins. So werde ich es wahrscheinlich lesen. Und dann gibt es noch den Emotional Damage Reihenfolge. Das
That's
wäre,
what I did.
ja, das wäre nach dem zweiten. Genau, das hast du gemacht.
Genau.
Was denkst du, was ist die beste Reihenfolge?
Ich glaube, es macht nicht so einen großen Unterschied. Und deswegen würde ich es versuchen, vor dem Ende des zweiten zu lesen, weil der zweite einen heftigen Cliffhanger hat und es ziemlich schwierig ist, dann die Vorgeschichte zu lesen.
Okay, dann lese ich das jetzt als nächstes.
Genau, also das würde ich so empfehlen.
Ha.
Ich weiß auch nicht, vielleicht war das auch the emotional impact, dass du einfach total zerstört bist vom Cliffhanger des zweiten Bandes und dann noch die Vorgeschichte lesen musst, bis du weiterlesen kannst. Vielleicht, weil sie hat das ja auf ihrem eigenen Instagram-Account, hat sie diese verschiedenen Möglichkeiten geteilt
Ja.
und hat es halt emotional impact Reihenfolge genannt.
Ja.
Ja, du kannst es jederzeit lesen, es macht jetzt nicht so einen großen Unterschied.
Okay. Ja, dann werde ich es wahrscheinlich als nächstes lesen, weil das erste hört ja ganz gut auf. Wir sind gerade noch in der spoilerfreien Zone, würde ich sagen. Also auch die, die es noch nicht gelesen haben, könnten mal noch da bleiben. Ich würde mal kurz ein bisschen spoilerfrei zusammenfassen, worum es überhaupt geht. Im Prinzip geht es in dem Buch um Thea, ist ihr Spitzname. Sie heißt eigentlich Althea Solter und sie will in einer Welt, in der Frauen keine Klingen führen dürfen, eine Kriegerin sein. Sie und ihre Schwester wurden als Babys in der Burg von Thesma ausgesetzt und dort von der Bibliothekarin Audra aufgezogen und als Alchemistinnen ausgebildet. In Thesma werden die Krieger der Midrealms ausgebildet, die die übrigen 3 Königreiche vor dem Bösen, das hinter dem Schleier lauert, beschützen sollen. 2 Königreiche sind in den letzten Jahrzehnten bereits gefallen. Und die stärksten Krieger sind die legendären Warswords. Davon gibt es allerdings inzwischen nur noch 3 Stück. Und genau so einer will Thea auch werden. Und zwar bevor sie in 3 Jahren im Alter von 27 Jahren angeblich sterben wird. Das sagt nämlich ihr Schicksalsstein. Und damit startet die Geschichte. Darum geht's. Und mehr will ich mal nur nicht verraten. Wie fandst du es denn damals?
Ich fand es total klasse. Es kann natürlich sein, dass die Stimmung so war. Das passt auf jeden Fall gerade. Und ich liebe es, weil es so sehr, so schnelllebig ist. Ich habe, glaube ich, in einer Woche die ganze Reihe gelesen. Also, ich bin gerade an einem Punkt in Romantasy, wo ich merke, dass mir viele Bücher nicht mehr so gefallen, weil sich so viel wiederholt und weil so viel ja so oberflächlich erzählt ist. Und Helen Scheurer schafft es irgendwie, das so unterhaltsam zu machen und so witzig zu machen, dass es mir auch fast egal war, dass es die Welt ist nicht so besonders kompliziert. Und das ist, was passiert, ist relativ klar. Also klar definiert, worum es geht. Die Charaktere sind alle relativ klar. Weißt du, wer fies ist, ist fies. Wer lustig ist, ist lustig. Das ist so sehr eindeutig. Ich weiß nicht warum, aber sie hat mich total mitgerissen. Und ich wollte die ganze Zeit wissen, was als nächstes passiert. Und habe ein Buch zugeschlagen, das nächste angefangen. Und es ging, war irgendwie eine schnelle Reise. Und ich habe sehr viel gelacht, tatsächlich auch.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, ging mir auch so. Ist
Ja?
schon sehr lustig geschrieben. Ich mag auch ihren Schreibstil und ich glaube, wenn ich das vor einem halben Jahr gelesen hätte, hätte ich das auch safe in einer Woche durchgesuchtet. Ich bin aktuell aus irgendeinem Grund, ich bin nicht gerade richtig gut da drin, hin und her zu springen, von Buch zu Buch, von Reihe zu Reihe und so. Das habe ich sonst eigentlich gar nicht so gemacht. Und klar, weil wir jetzt die Folge halt aufnehmen wollten mit Timing und so, wollte ich auch noch nicht weiterlesen. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch das nächste Buch schon durch, tatsächlich.
Ja.
Ich fand es auch richtig cool. Ich mag ihren Schreibstil, ist sehr angenehm. Es ist eine sehr einfache Welt, eignet sich dadurch auch für Einsteiger. Also, wenn du jetzt gerade erst so deinen großen Zeh in die Welt der Romantasy reinstreckst, dann wäre das auf jeden Fall was zum Anfangen. Ich fand es mir zum Teil noch ein bisschen zu flach, tatsächlich. Auch so von der Welt her, weil sie sehr einfach ist. Es macht aber Sinn, weil wir sie halt mit der FMC zusammen kennenlernen. Ich glaube, da kommt schon auch noch einiges, könnte ich mir vorstellen, was wir einfach noch nicht wissen, weil wir wissen auch noch viel zu wenig über vieles tatsächlich. Ich will da jetzt eigentlich hier in dem Teil, vielleicht können wir da später im Spoiler-Teil noch was dazu sagen. Ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen, aber da glaube ich, kann noch viel kommen. Und von dem her fand ich es sehr schön, wie du sagst, es ist in dem Sinne auch sehr schnelllebig, dass die Love-Story relativ schnell losgeht, was man ja inzwischen auch eher selten so liest, finde ich. Fand ich tatsächlich ganz cool. Ich brauche nicht immer einen Slow Burn. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega auf die nächsten Bände und kann es nur empfehlen.
Ja, cool. Ich habe gerade mal bei Goodreads geguckt, wie dick das Buch ist und es soll 550 Seiten haben. Und ich glaube aber, dass das dann sehr dick gedruckt ist. Also ich weiß nicht, was das E-Book hat, aber irgendwie liest sich das so schnell und so fluffig.
Ich glaube, so meine E-Book-Einstellungen sind so wie bei dem. Also ich habe 532 Seiten, ist der Ende vom Epilog.
Auf jeden Fall so eine richtige Binge-Reihe.
Es liest sich sehr schnell, das stimmt total. Ist auch sehr einfach. Also, highly recommend.
Wer Englisch lesen möchte, findet die Reihe auch unter KU. Also wie viele Sterne? Du hast dem Buch 4 Sterne gegeben?
Ja, es ist das erste Buch von der Serie. Ich finde, es ist nichts Weltbewegendes, wo man jetzt sagen würde, okay, 5 Sterne. Es ist aber schon echt gut und sehr unterhaltsam. Von dem her, finde ich, sind es solide 4 Sterne, erstes Buch der Reihe.
Und was sie, finde ich, auch richtig gut kann, ist Banter schreiben.
Ja,
Also.
es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, das muss man schon sagen.
Und es ist eine der Reihen, in denen mich die FMC nicht nervt. Ja.
Wie viele Sterne hast du dem damals gegeben?
Ich habe dem damals 5 Sterne gegeben. Habe ich gerade nachgeschaut. Hat anscheinend sehr viel Spaß. Ich weiß auch gar nicht, was ich davor so gelesen habe. Vielleicht müsste ich da mal nachgucken.
Ja, es kommt ja auch immer drauf an, wo es einen erwischt, ne?
Ja, deswegen. Also ich habe dem 5 Sterne gegeben, weil ich anscheinend, ich gebe ja Sterne für Vibes. Und ich bin ja aber eigentlich gar nicht so großzügig mit meinen Sternen. Im letzten Jahr war meine durchschnittliche Goodreads-Bewertung 3,6. Das scheint mich auf dem richtigen Fuß erwischt zu haben.
Nice. Ich bin erst dieses Jahr,
Ja?
glaube ich, ein bisschen kritischer geworden mit meinen Sternen.
Weißt du, was ich noch ganz merkwürdig finde? Dass, ich weiß bei den Deutschen nicht, glaube ich, müsste ich mal nachgucken, aber dass bei den Englischen das ja so ist, dass du im Buchladen die zweite Reihe, die auf der ersten aufbaut, die Ashes of Thesma-Reihe mit Iron and Embers ist der erste Teil und jetzt gerade kam Thorns and Fire raus, dass du die im Buchladen findest in der Englischabteilung.
Ja.
Die Legends of Thesma, die Blood and Steel-Reihe findest du da nicht. Die sind nicht verlegt. Über Indie Publishing kriegt man die, kann man die bestellen und kann die halt digital lesen. Aber die Autorin sagt, dass man die unabhängig voneinander lesen kann und es funktioniert bestimmt auch, aber fast alle wichtigen handelnden Charaktere in der Ashes of Thesma-Reihe, der zweiten, der aufbauenden Reihe, kommen aus der ersten Reihe, aus Blood and Steel. Und einem geht unheimlich viel verloren, wenn man die zuerst liest. Das war mir noch ganz wichtig, einmal loszuwerden, weil ich finde, wenn die sowas sagen bei dieser Reihe, dass man das vorher lesen kann, dann ist das, weiß ich, klingt wie Geld machen wollen.
Ist es dann so, dass wenn ich jetzt zuerst Iron and Embers gelesen hätte,
Ja, dann wüsstest du alles eigentlich, wie Blood and Steel
Dann wäre ich
endet.
quasi gespoilert für Blood and Steel.
Für alles. Für die wichtigsten Aspekte wärst du auf jeden Fall gespoilert.
Ja, das finde ich schon kacke. Also es ist ja schön, dass ich es lesen kann, ohne die Infos aus Blood and Steel zu brauchen, aber dann kann ich halt Blood and Steel nicht mehr lesen.
Es werden sogar fürs Verständnis, wenn man die erste Reihe nicht gelesen hat, wirklich richtige Momente aus Blood and Steel sind eingebaut in Iron Embers als Erinnerungen, als komplette Dialoge werden da wiedergegeben.
Okay. Also
Also
wenn
das
man
ist
vorhat,
echt
beides zu
schade.
lesen, muss man auf jeden Fall
Auf
zuerst Blood and
jeden
Steel
Fall,
lesen.
ja. Ja, wenn man das bessere Leseerlebnis für die Blood and Steel-Reihe haben will, auf jeden Fall.
Ja.
Und wenn man die Hauptcharaktere in der zweiten Reihe verstehen möchte, die haben unheimlich viel Vorgeschichte aus der ersten Reihe. Das ist schade, wenn einem das alles fehlt.
Ja.
Weil ja da auch gerade diese Tension, das Longing, ne, dieser Slow Burn, was ja das Beste ist in Romantasy-Büchern, das baut sich schon in den ersten Bänden auf. Und es ist schade, wenn das fehlt.
Also ich lese es
Ja.
ja in der richtigen Reihenfolge demnach.
Ja.
Aber guter Hinweis an alle, die das schon im Buchladen gesehen haben. Aufpassen. Obacht!
Opa,
Obacht!
hört auf mich.
Ja, hört auf
Wenn auch
das.
sonst nicht, aber dabei bitte.
Hört auf Diana, sie weiß Bescheid. Hat es schon gelesen, dafür sind wir da.
Diese eine Sache weiß ich.
Wie auch, dass mir ein Buch fehlt, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, siehst du? Frag mich
Ja.
alle.
Ja, nice. Okay. Dann ab jetzt keine Garantie mehr. Ab jetzt sind Spoiler angesagt. Das heißt, bitte nur noch da bleiben, wenn du das Buch entweder gelesen hast oder es dir egal ist. Aber beschwer dich nachher nicht, wenn wir dich spoilern, weil ab jetzt gibt's Spoiler.
Spoiler, 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 Spoiler.
Ja, genau. Spoiler!
Schön.
Ja, ab jetzt nur noch Spoiler, weil ich habe hier ja eine mittelgroße Zusammenfassung vorbereitet für alle, wie du zum Beispiel, die das Buch schon vor einer halben Ewigkeit gelesen haben, bevor wir tiefer einsteigen, um nochmal zu hören, worum geht's überhaupt? Are you ready?
I am ready.
Sehr gut.
Spann mich nicht so auf die Folter. Leg los.
Ei, ei. Miss, ich lese kein Military Romance.
Okay, touché.
Zu Beginn steht die Prophezeiung, ist auch die erste Seite im Buch. Im Schatten eines gefallenen Königreichs, im Auge des Sturms, wird eine Tochter der Dunkelheit in der einen Hand eine Klinge führen und in der anderen über den Tod herrschen. Wenn die Himmel am Ende aller Tage geschwärzt sind, wird der Schleier fallen, das Blatt wird sich wenden, wenn ihre Klinge gezogen ist, das Erwachen von Feuer und Blut. Frei übersetzt nach mir. Althea Solter. Genannt Thea, wächst in der Festung von Thesma auf, wo die Krieger der Midrealms ausgebildet werden. Ihr Leben ist geprägt vom Wissen um ihre begrenzte Zeit, denn ihr wurde der Tod mit 27 Jahren, also in 3 Jahren, vorhergesagt. Vor Ablauf ihrer Frist will sie allerdings unbedingt zur Legende werden. Wie so oft schleicht sich Thea in Kapitel 1 heimlich aus der Burg, in dem Fall um ein Treffen zwischen den einzigen drei verbleibenden legendären Warswords, Wilder Hawthorn, die Hand des Todes, Tori, dem Bärenschlechter, und Vernick, dem Blutvergießer, zu beobachten. Auftritt Love Interest in Kapitel 1. Wupp, wupp. Ich weiß noch, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, ne? So, Kapitel 1. Und der wurde beschrieben und ich wusste, das ist unsere Love Interest. Und dann heißt der Wilder Hawthorn und ich so, ich kenne den Namen. Yes, I know what you're doing here, my friend. Wilder bringt aber düstere Neuigkeiten. Der Schleier, der einst die Midrealms vor Monstern schütze, versagt und Schattengeister durchbrechen seine Grenzen. Was es zu Thesma allgemein zu wissen gibt, nach der Prophezeiung wurden Frauen ihrer Waffen beraubt und in Rollen als Heilerinnen, Alchemistinnen und Schreiberinnen gezwungen. Thea jedoch trainiert heimlich mit einem verbotenen Dolch und träumt davon, eines Tages eine der legendären Warswords zu werden. Die Festung ist ein Ort strenger Hierarchie und Tradition. Die Gesetze werden vom Gildenmeister Osiris durchgesetzt, dessen Angst vor Prophezeiung und Veränderung ihn sowohl zum Wächter als auch zum Kerkermeister macht. King des Mobbing in Thesma ist Sebestos Barlow, if you know, you know, der heißt wirklich so. Theas jüngere Schwester Ren ist extrem clever und ist das Protégé der Chefalchemistin. Theas ganzer Schwanz ist ein durchaus Navarian-Stil. Ein Geschenk von Malik, einem pensionierten Warsaw, der aufgrund seiner Kopfverletzung nicht mehr spricht. Sie nutzt den Dolch heimlich im Wald, als sie sich selbst trainiert, indem sie Schildträger beobachtet und im Schatten übt und dabei beinahe von einem Pfeil erschossen wird. Sie flieht und zurück in der Burg merkt sie, dass sie ihren Dolch auf der Flucht hat fallen lassen und geht zurück in den Wald, wo sie prompt erwischt wird. Von Wilder. Of course. Also ab zum Gildenmeister und vor den Rat der Warsords. Schließlich dürfen Frauen ja keine Klingen führen. Audra, die strenge Bibliothekarin und ehemalige Kriegerin, sowie Theas Vormund, wird in dem Moment Theas unerwartete Fürsprecherin und argumentiert für ihr Recht auf Ausbildung, indem sie alte Gesetze aufführt, die in Zeiten dringender Not Ausnahmen erlauben. Die Entscheidung des Rates ist im Endeffekt ein Kompromiss. Thea muss bei den Herrschern der Midrealms um die Erlaubnis bitten, als Schildträgerin ausgebildet zu werden. Ab geht's also nach Harrenth. Und wie könnte es anders sein? Sie wird begleitet von Wilder. Die Reise ist voller Spannung, sowohl romantischer als auch politischer Art, während sich Theas und Wilders Beziehung inmitten gemeinsamer Gefahr, wie könnte es auch anders sein, und gegenseitigem Respekt vertieft. Wir haben ein One-Bedrobe ohne Bett, One Horse, wir trainieren zusammen. Es ist herrlich, es ist herrlich. Theas Gesuch beim König wird zunächst abgelehnt. Als sie jedoch König Arthos vor einem Mordanschlag rettet, indem sie ihr alchemistisches Wissen nutzt, um Gift zu erkennen, zwingen ihr Mut und ihre Fähigkeiten die Herrscher zum Umdenken und ihr wird das Recht gewährt, als Schildträgerin ausgebildet zu werden. Das finden allerdings nicht alle gut, eigentlich niemand. Sie wird ständig schikaniert und bedroht. Hello, Sepp Barlow und Kopan. Ihre einzigen Verbündeten sind Kipp und Kell, die selbst Außenseiter sind und zu ihrer gefundenen Familie werden. Es gibt da dann auch eine ganz tolle Szene, als sie statt bei den ganzen Jungs im Waschraum sich zu duschen, in das leere Bad der Kommandanten sich schleicht und von Wilder, wie könnte es auch anders sein, nackt in der Badewanne erwischt wird. No touching, just looking, aber delicious, sage ich dir, delicious. Beim Training wird Kipp später dann von dem Arschloch Warsaw Wernick verprügelt. Hello, Machtmissbrauch. Und nachdem Thea sich weigert, Kipp mit drei Schlägen zu bestrafen, wofür der eigentlich bestraft werden soll, weiß ich tatsächlich bis heute nicht, wird stattdessen unser lieber Sepp hier dazu auserkoren und muss dann sowohl Kipp als auch Thea mit jeweils drei Schlägen bestrafen und nutzt den letzten Schlag, um Thea mit einer versteckten Waffe in den Bauchbereich zu stechen. Thea steht allerdings nach allen Schlägen auch trotz Stichwunde wieder auf, was ihr den Respekt ihrer Kameraden und die Aufmerksamkeit der Warsaws einbringt. Auf dem Weg zu ihrer Schwester, von der sich Thea eigentlich verarzten lassen will, verliert sie allerdings sehr viel Blut und die Orientierung, sodass sie in einem Wandschrank landet, wo sie dann von ihrem Ritter in schwarzer Rüstung, Wilder Hawthorn, natürlich gerettet wird. Lieben wir. Als die Bedrohung jenseits des Schleiers wächst, wird den Warsons befohlen, zum ersten Mal seit Jahren wieder Lehrlinge aufzunehmen. Dabei dürfen die Schildträger selbst ihren Wunsch äußern, zu welchem Warsort sie möchten. Theas Ehrgeiz, selbst ein Warsaw zu werden, wird durch ihre wachsenden Gefühle zu Wilder allerdings verkompliziert, der sowohl ihr größter Verbündeter als auch ihre gefährlichste Versuchung ist. Vor allem Wilder kämpft mit den Grenzen von Pflicht, Begehren und Schicksal und die beiden einigen sich darauf, dass Thea Tory nominieren wird und nicht Wilder. Thea, Kell und Kipp werden dann als Boten nochmal nach Harrenth gesendet, wo Thea wieder König Arthos und dessen Tochter begegnet und wir den vermutlich lustigsten Teil des Buches erleben, nämlich die drei Freunde im Laughing Fox, wo wir lernen, dass Kipp eigentlich Christopher heißt, uns alle seine Geschichten, der er die ganze Zeit erzählt hat, über die Kell immer nur die Augen verdreht hat, alle wahr sind, inklusive der braunhaarigen Schönheit, die er dann auch direkt mit aufs Zimmer nimmt. Beste Szene in dem ganzen Buch.
The Son of the Fox. Oh, großartig.
Ja, du, wenn man in der Küche vom Laughing Fox geboren wird, dann hat man da schon einige Geschichten zu erzählen. Allerdings endet die Reise nicht so lustig, wie sie unterwegs war. Die drei kommen nämlich nach Thesma zurück und die Burg ist absolutes Chaos. Der Schleier wurde nämlich durchbrochen und Schattengeister sind in den Ruinen von Delmira. Also direkt auf in den Kampf. Bei der Ankunft in Delmira stellt Wilder dann fest, dass es sich sogar um Regold Reapers handelt, Könige der Schattengeister. Und diese können nur von den Warsaws getötet werden, indem man ihnen das Herz herausschneidet. Die Taktik wird also angepasst und ab geht's. Am Ende gibt es diverse Verletzte, inklusive Kell, Wernich und Esyl, den Waffenmeister, der sie sonst immer trainiert, sowie ein paar Tote, darunter auch der neu gewonnene Verbündete Lekin. Und einen entwischten Reaper gibt es tatsächlich auch. Die größten Offenbarungen dieser Kapitel für die geschulten Fantasy-Leser sind allerdings: Der Geruch von Delmira kommt Thea bekannt vor. Und ein Reaper hatte sich auf sie fokussiert. Das findet nämlich auch Wilder sehr interessant. Schließlich fühlen sich Reaper von Macht angezogen.
Was hat das zu bedeuten?
Was hat das wohl zu bedeuten? Zurück in Thesma kommt dann der König zu Besuch, um den Sieg zu feiern und die Gefallenen zu ehren. Während des Festmahls werden Kell und Kipp allerdings von Sepp und Co. entführt und in die Höhlen gebracht, die bei Sturm fluten. Wilder, Tori und Thea eilen zur Rettung. Dabei wird Thea vom Blitz getroffen und Wilder ist überzeugt, dass das Magie war. Als Thea daraufhin Ren konfrontiert und ihr erzählt, dass sie potenziell Magie hat, wiegelt Ren dies aber ab. Schließlich haben nur Royals Magie von Geburt an. Die Magie der Warswords wird ihnen nach dem Great Rite verliehen. Was das wohl zu bedeuten hat. Kaum sind Kell und Kipp wieder auf den Beinen, steht auch schon der Initiationstest an. Ah ja, und die einzige Full-Spice-Szene des Buches. Was man halt so macht in der Nacht vor dem wichtigsten Test, den man so abzulegen hat, geht man mal kurz noch in den Wald.
Ja.
Was die Initiation allerdings genau testen soll, weiß ich tatsächlich auch nicht so genau. Kell fragt sich das im Endeffekt auch. Thea, Kipp und Kell kämpfen wieder als Team und Thea verschont sogar auf dem Rückweg Sepp. Auf ihrem Rückweg in die Burg wird Thea dann von Kell und Kipp getrennt und von einem Regul'd Reaper angegriffen und kämpft direkt da nach der Initiation nochmal um ihr Leben. Zum Glück kommt Wilder ihr rechtzeitig zur Hilfe, um an ihrer Seite zu kämpfen. Theas Magie wird entfesselt und sie ist es, die dem Reaper am Ende das Herz herausschneidet. Das veranlasst Wilder dann dazu, ihr den Dolch von Malik, das ist übrigens sein Bruder, wieder zurückzugeben. Denn jetzt hat sie ihn sich verdient. Thea wurde im Kampf vom Reaper verletzt und hat dabei eine Vision von Anya, dem Mädchen, das damals die Prophezeiung ausgelöst hat. Wilder gibt ihr aufgrund ihrer Verletzung dann sein einziges Vial of Springwater von Aveum, das die Warswords auch nach dem Great Rite bekommen und das heilende Kräfte hat, und rettet so Thea vor dem Schicksal, als Schattengeist zu enden. Zurück in der Burg werden die drei Lehrlinge der Warswords dann bekannt gegeben. Sepp kommt zu Vernick, das wird noch was. Kell darf zu Tori, yay. Und nachdem Osiris sieht, dass Thea wieder den Dolch trägt und Wilder ihr diesen gegeben hat, ernennt er Thea zu Wilders Lehrling, denn das sei jetzt ja seine Verantwortung, wenn er mit der Prophezeiung spielt. Thea gesteht daraufhin Wilder die wahre Bedeutung ihres Schicksalssteins und weigert sich, die Entscheidung von Osiris anzufechten, da es ihre einzige Chance ist, Warsaw zu werden. Woraufhin Wilder einfach geht. Thea konfrontiert dann Ren, welche ihr gesteht, dass sie seit Jahren die Magie der beiden mit Alchemie unterdrückt. Und auf diese Offenbarung hin zieht sich Thea erstmal auf die Klippen von Thesma zurück und lässt dort ihrer Magie freien Lauf, wo Wilder sie dann findet und die große Frage stellt: Who are you? Thea ist eine Sturmlenkerin und eine verlorene Prinzessin von Delmira. Buch 1,
Bam, bam,
Ende!
bam.
Ja, genau. Hast du
Und
noch
es
alles gewusst?
endet so schön. Na, es kam doch alles wieder. Es endet so wunderschön. Also, erstens haben wir einen weiteren Charakter, der three things knows.
Ja, ich
Ja?
hab so gelacht. If you know, you know, guys. If you know, you
Er
know.
weiß sie nicht mit absolut Certainty, aber er weiß sie. Und das Letzte ist ein Third. Despite the harsh words he had spoken and the vows he had taken, Wilder Hawthorne, the Hand of Death, a Warsword of Thesmar, was irrevocably in love with her.
Ja,
Oh, toll.
irrevocably.
Irrevocably in love with her. Wilder. Es ist ja Dual POV. Es sind mehr Thea-Kapitel, aber es kommt immer wieder Wilder-Kapitel. Es ist toll.
Seine sind um einiges kürzer, aber es ist schon echt cool, immer wieder so seinen POV auch zu haben. Und das Buch hört ja auf, eigentlich das letzte Kapitel ist. Der letzte Satz ist diese Frage, Who are you? Und der Epilog ist dann nochmal sein POV, wie er sie dann, nachdem sie zusammengebrochen ist, in seine Hütte bringt. Und dieses Buch, das sein Bruder ihm in die Hand gedrückt hat, zu den Royal Lines of Dalmira nochmal anguckt und dann eins und eins zusammenzählt. Richtig cool gemacht.
A Daughter of Darkness.
Wo steht das Daughter of Darkness?
Nein, das denkt er. The words echoed in his chest. Weil sie sagt, er fragt sie da, Who are you?
Ah, der Anfang vom Epilog jetzt.
Ja, und sie sagt dann nur, Don't! I don't know how to control it. Und sie sagt dann, I didn't know. Und er
Ja.
denkt sich, A Daughter of Darkness. Und das passt ja zur Prophezeiung. Ich sag übrigens Torsch.
Ich weiß. Ja,
Okay, ich wollte es nur nochmal
ich
sagen.
weiß, dass du das sagst, weil ich hatte dich gefragt, wie spricht man den anderen aus? Vernick, Vernich, Verni, der andere war für mich
Ja.
immer Tori, aber ja, es ist mit J. Ich würde erstmal noch weiterführen zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, noch so prinzipiell ein paar allgemeine Sachen zu dem Buch sagen, weil ich finde, es ist ein super Einstieg in der Reihe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde es ein bisschen flach, weil wir wissen richtig wenig, weil Fia weiß auch wenig, ja, von dem her macht Sinn, aber wir wissen ja selbst am Ende, wir wissen noch gar nicht, wie das Böse überhaupt funktioniert. Wir haben nur diese Reaper gesehen. Wir wissen nicht, was hinter dem Schleier ist. Wir wissen nicht, wann der Schleier überhaupt erschienen ist, wer den da hingemacht hat, warum der da ist, vor was wir uns beschützen, wovor wir eigentlich Angst haben. Wir haben eigentlich keinen Plan von dem Bösen. Wir wissen nichts von der Magie, außer dass die Royals Magie haben, dass die Furies Magie hatten. Wir wissen aber auch eigentlich gar nichts über die Furies, außer dass das die ersten Warswords quasi waren und dass die Warswords nach dem Great Rite deswegen diese Magie bekommen. Und ich finde, das macht es mir als Leser super schwierig, so zu umreißen, wie es jetzt weitergehen könnte. Also die wurden angegriffen, aber gerade ist ja, aktuell ist ja alles fein, weil die Reaper, die da waren, sind ja gerade alle tot. Sie hat jetzt ihre Magie entfacht und sie ist eine verlorene Prinzessin. Aber ich habe jetzt gar nicht so dieses, jetzt muss als nächstes XY passieren. Ich habe einfach keinen Plan.
Ich finde aber dafür, dass du jetzt sagst, dass du keinen Plan hast, hast du mir voll viele Sprachnachrichten mit voll vielen Ideen geschickt, die zum Teil
Ja.
kreativ waren und zum Teil richtig waren und zum Teil, ich sag nicht, was war, aber du hast ja sowas schon allein die, zu den einzelnen Charakteren halt sehr viele Ideen ja auch.
Ja. Okay, ja, also das schon, so einzelne Sachen, auch so diese, wie geht's mit Wilder und Thea und so weiter. Aber was mir gerade in meinem Kopf fehlt, ist so dieser overarching Plot Arc, ne, so diese Plotline. Die kann ich gerade nicht umreißen, weil ich halt viel zu wenig. Also ja, im Endeffekt ist es ja so, sie wird jetzt mit Wilder doch halt Master und Apprentice sein, weil das ihre einzige Möglichkeit ist. Auf lange Sicht werden irgendwann Sepp und Vernick nicht mehr auf der gleichen Seite kämpfen oder so semi-gut vielleicht mit denen noch klarkommen. Der Veil wird auf jeden Fall fallen und sie werden gegen das Böse kämpfen müssen, was auch immer das Böse bis dahin ist. Und da sie ja die Lost Princess of Dalmira ist, wird sie auch ihr Königreich in irgendeiner Form wieder zurückbekommen müssen. Und entweder sie ist dann nachher einfach wieder Herrscher über ihr Königreich oder sie wird nachher sogar Herrscherin über alle Königreiche. Who knows? Das sind so ein paar grobe Sachen.
Ihr großer Traum ist ja, ein Warsword zu
Ja.
werden. Glaubst du, sie wird ein Warsword?
Ohne Helen Scheurers Schreibstil zu kennen, bin ich mir tatsächlich aktuell nicht zu 100% sicher. Am Anfang habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall wird die ein Warsword. Ist ja klar, weil Female Empowerment und so. Jetzt, wo sie auch noch die Prinzessin von Dalmira ist, könnte ich mir vorstellen, dass es so oder so passiert. Also, dass sie schon jetzt mit Wilder trainiert, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dann plotmäßig irgendwie so viel passiert und die eh im Krieg sind, dass sie für diese normalen Riten und so, was sie da halt machen müssten, gar keine Zeit oder keinen Kopf haben und dass sie das vielleicht nie fertig macht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie nachher die Erste wird, die quasi Royal ist und Warsword.
Die Warswords sind ja in Thesmar und das ist ja eine unabhängige Region. Ja, und die beschützen das gesamte Königreich. Das
Midrhymes, meinst
heißt,
du? Ja.
die gesamten Midrhymes. Und das ist natürlich schwierig, wenn man Royal ist und eigentlich für seinen Teil zuständig ist. Ne, da haben wir einen relativ großen Konflikt.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel, dass sie die, also wie gesagt, dass sie die Ausbildung halt soweit mal macht. Vielleicht macht sie auch das Great Rite, I'm not sure.
Wie viel weißt du denn über das Great Rite?
Nix.
Okay.
Tatsächlich weiß man da super wenig für. Die reden ja nicht drüber. Man darf da ja nicht drüber reden. Aber es muss ja so krass sein, dass viele es auch gar nicht versuchen. Und ich gehe mal davon aus, dass man im Zweifelsfall halt drauf geht und die das deswegen gar nicht erst probieren. Wilder war ja der Letzte, der es gemacht hat und auch der Jüngste und ist ja deswegen so super legendär. Und war ja auch der letzte Warsword überhaupt, ne? Der dieses,
Genau.
genau, Great Rite
Ja,
gemacht hat,
seit
ja.
ihm gab es keine weiteren Warswords mehr.
Und deswegen gibt es ja jetzt die Apprentices. Ich denke aber, dass Karl und wahrscheinlich leider auch Sepp es wahrscheinlich probieren werden. Außer Sepp geht vorher mal drauf, aber da bin ich mir nicht so sicher. Braucht ja immer so ein bisschen den Arschloch, so aus Storytelling-Sicht. Bei ihr, wie gesagt, ich könnte beides sehen. Ich sehe auf jeden Fall den Konflikt. Außer sie ist dann halt nachher die Erste, die quasi dann ihr eigenes Königreich beschützen kann. Sie muss ja dann nicht denen unterstellt sein. Sie kann ja quasi, weißt du, ich denke dann eher so, dass sie die Ausbildung gemacht hat und das Great Rite durchzogen hat und dann aber halt Königin wird. und nicht mehr Thesma unterstellt ist, aber die Fähigkeiten eines Warswords hat. Weißt du, wie ich meine? Dass sie halt die Fähigkeiten hat, aber nicht die Zuständigkeiten.
Die Magie der Furies.
Ja. Das ist natürlich auch noch die Frage, geht es überhaupt? Können die Furies die Magie überhaupt an jemanden geben, der Royal ist und schon andere Magie hat? Sonst ist sie halt Warsword und ihre Schwester wird Königin. Aber ja, das sind so ein paar Plotgedanken. Aber tatsächlich, dadurch, dass man so wenig über die Magie und das Böse, ich finde, mir fehlt so dieser, ich kann mir das Böse noch nicht vorstellen. Und dadurch fehlt mir so ein bisschen die Vorstellungskraft zu antizipieren, was da passieren könnte. Außer dass der Veil fällt und sie dann überrannt werden von irgendwelchen düsteren Sachen.
Es war schon ein großer Fokus auf die Tension und auf das Longing und auf Thea und Wilder und deren Beziehung und deren Banter.
Fand ich gar nicht tatsächlich. Ich fand, da passiert gar nicht so viel. Also ja, als die da unterwegs sind. Aber danach ist halt viel Fokus auf dieses Training und wie Thea sich auflehnt gegen dieses Du darfst als Frau nichts und dann relativ viel mit ihren zwei Freunden. Und ein richtiger Fokus auf den beiden ist ja eigentlich nur in diesen 6 Tagen Ritt.
Vielleicht haben sich die so stark eingeprägt bei mir.
Ja.
Aber stimmt, sie verbringt auch viel Zeit mit Kip und Kerl.
Ja.
Übrigens, diese Namenswahl, Kip und Kerl, sorry, aber.
Chip, 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 chip und
So,
chip.
wirklich,
Ritter
ey,
des
Ehre gebührt.
Rechts.
Kip und Kerl. Oh, meine Friends, Kip und Kerl.
Ich musste echt an die Chipmunks denken. Ja, weil dort gehen sie sich ja dann aus dem Weg. Also es
Ja.
startet ja super schnell. Und mir fehlt ehrlicherweise, das habe ich jetzt vorhin auch aus potenziellem Spoiler nicht gesagt, mir fehlt ein bisschen der Grund, warum die sich eigentlich mögen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das da irgendeine Mate-Situation gibt. Weil wir wissen ja gar nicht, ob es in der Welt überhaupt Mates gibt oder zumindest so eine Art Situation, weil das habe ich mich vorhin noch gefragt, ob die in irgendeiner Form schicksalstechnisch verbunden sind. Und weil in der Prophezeiung steht ja, sie führt die Klinge mit der einen Hand und den Tod in der anderen. Und sein Kriegername ist ja Hand des Todes. Und ich habe mich gefragt, führt sie in der einen Hand eine Klinge und in der anderen Hand Wilder?
Cool.
Und deswegen habe ich mir gedacht, könnten die halt so durch diese Prophezeiung connected sein, dass daher diese komische I see you, ja ganz am Anfang, erstes Kapitel, sie sieht ihn heimlich, er sieht sie, guckt sie an in ihrem Gebüsch versteckt, wo auch immer sie da hockt und sagt aber nichts. Und nachher verfolgt er sie ja, er ist ja der, der sie anschießt und dann ja auf sie wartet mit dem Dolch. Sie hat ja den Dolch von ihrem Bruder. Malik wusste schon die ganze Zeit, wer sie ist, woher auch immer. Und grinst sich immer einen ab, wenn Wilder total durch den Wind zu ihm kommt. Wilder hatte noch nie so krasse Gefühle für irgendjemanden. Also mir fehlt aktuell noch der Grund, warum die sich mögen. Vielleicht ist da irgendwie fate-technisch was am Start.
Fand es bei Malik so schwer zu verstehen, was der jetzt versteht und was der kann. Und es ist ja nicht nur so, dass er nicht mehr spricht, er kann ja gar nicht. Und er kann ja auch viele andere Sachen nicht. Fand es aber super spannend, dass da einfach eine Person eingebaut ist, die so einen starken Unfall hatte und so eine schwere Kopfverletzung,
Ja.
dass er jetzt nicht mehr normal am Leben teilnehmen kann.
Ja.
Ja, er kann kein Warsword mehr sein, er kann nicht, er bringt sich da ein. Am Hof, aber es gibt ja auch immer wieder Momente, wo es nicht geht und wo er sich zurückziehen muss und wo er seine Ruhe braucht, wo alles zu viel ist und er überreizt ist. Das fand ich super spannend,
Ja, fand ich auch cool.
diese Figur zu haben. Und er hat doch einen Hund, richtig? Weißt du noch, wie der heißt?
Ja, Dex. Der kommt ja, als sie wieder zurückkommen, sie und Wilder. Wartet der Dex dann schon in im Blutwald auf sie?
Genau, da denken sie eine Weile, dass sie verfolgt werden, ne? Und
Ja.
das war aber so ein Moment, der, glaube ich, ganz viel damit auch zu tun hat, warum, also wo du sagst, du weißt nicht genau, warum die sich mögen. Ich meine, bei ihr ist erstmal, findet sie ihn heiß und
Ja.
er ist das, was sie sein will.
Ja.
Er ist ja praktisch eh schon ihr Vorbild. Und dann sieht er natürlich unheimlich gut aus und kann Sachen, die sie gerne können würde. Und dann sind die unheimlich witzig zusammen. Und er macht ja aber auch Komplimente. Also sie sagt ja, alle sind immer abgestoßen von ihr davon, dass sie ja nicht die brave Alchemistin ist, die da gerne die Schulbank drückt, sondern dass sie ja, sie trainiert ja heimlich. Viele, viele Jahre trainiert sie schon heimlich. Zum Teil total falsch, aber sie hat ja niemanden, der sie anleitet. Und sie macht irgendwelche Übungen für sich. Sie beobachtet diejenigen, die da ihr Schwertkampf machen und macht das für sich heimlich im Wald nach. Und es darf niemand wissen, weil Frauen keine Schwerter tragen dürfen. Und er sagt ihr ja aber, ja, sorry, aber wer damit nicht klarkommt, wer dich nicht mag, welcher Mann dich nicht mag, weil du so stark bist, der ist halt nicht Mann genug. Damit bestätigt er sie ja auch. Er macht ihr ja super viele Komplimente. Er bezeichnet sie ja oft auch als stark oder stur und mutig. Und er bezweifelt ja nie, dass sie das schaffen kann. Also nach meiner Erinnerung. Ja, wenn du dir das im Kopf gesetzt hast, dann schaffst du das auch. So, und das ist, glaube ich, so eine Sache, warum die ganz gut zusammenpassen und zusammenkommen. Und dann gibt es ja auch diesen Moment, wo er checkt, dass sie Malik, da weiß sie ja gar nicht, dass Malik sein Bruder ist, als ihren Freund bezeichnet. Da kommt dieser Hund, sagt, ja, das ist der Hund von meinem Freund Malik. Und das berührt ihn ja auch total, weil Malik, der war so ein total berühmter, super starker Warsword, eine große Legende. Und jetzt sitzt er da vorm Feuer und versteckt sich ganz oft vor lauten Geräuschen und kann mit niemandem mehr sprechen und kann nicht mehr im Leben teilnehmen. Und alle haben sich von dem abgewendet. Und sie bezeichnet ihn als seinen Freund. Und ich glaube, da sieht er auch mehr in ihr in dem Moment. Ne? Also ich finde schon, dass sie das gut aufbaut.
Es ist halt am Anfang sehr plötzlich. Ja, sie findet ihn halt super hot schon die ganze Zeit. Ich finde es auch sehr amüsant zu lesen. Und sie ist auf jeden Fall beeindruckt von ihm. Aber er pusht sie ja schon sehr dolle weg, weil er, glaube ich, gar nicht checkt, was bei ihm gerade abgeht. Also er kommt ja gar nicht damit klar, was er so für sie für Gefühle hat. Er hat, glaube ich, auch noch eine krasse Vergangenheit mit seinem Mentor, dem Talmir Sterling, um den es ja in diesem Slaying the Shadow Prince, wie
Prince,
heißt es? Ich wollte schon Shadow Daddy sagen.
Auf Deutsch Slaying the Shadow Daddy.
Um den geht es ja da. Also da ist noch irgendeine, da hat er noch irgendein Trauma oder was auch immer, weshalb er sich auch so lange zurückhält und sie immer wieder zurückpusht. Und er hat ja auch noch irgendein Thema mit diesem Master und Apprentice, mit diesem Machtverhältnis und dass sie quasi nicht zusammenkommen dürfen, wenn sie Master und Apprentice sind und nur wenn sie quasi Tories Apprentice wäre, wäre es dann okay. Er sagt ja da auch, also wenn man Warsword werden will, müsste er sein Apprentice pushen bis an die Grenzen. Und er glaubt nicht, dass er das kann, wenn er es mit ihr macht, weil er sie dann ja nicht verletzt sehen will und so Sachen. Und damit tut er sich schwer, aber ich glaube, da steckt auf jeden Fall noch mehr dahinter, warum er damit ein Problem hat.
Ja, wie viel ist denn da so angedeutet im ersten Band zu der
Gar nicht
Geschichte mit
viel.
Talemir, zu seinem ehemaligen Meister, Lehrer?
Also, wir wissen, dass der irgendwann die Waffen niedergelegt hat. Also, die Warswords dürfen ja nicht heiraten. Und wir wissen, dass er nicht mehr Warsword ist, um mit seiner, ich schätze mal, Frau jetzt zusammen sein zu können. Und wir wissen, dass Wilder der Meinung ist, dass Sterling ihn und Malek im Stich gelassen hat, nachdem Malek verletzt wurde. Also Malek lag ja nach dieser Schlacht von Navarre im Krankenflügel in Thesma und er sagte halt, Sterling hätte da sein müssen und war dann halt nie da. Und wir wissen, dass in der Schlacht irgendwas war, wo sich Wilder quasi vorwirft, dass er Malek nicht mehr retten konnte und ihn eigentlich hätte retten müssen. Aber sonst wissen wir halt nichts. Auch nicht, was wirklich so noch an Fallout passiert ist. Ich gehe mal davon aus, das erfährt man in diesem Zusatzbuch. Aber ja, mehr weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, da ist auch echt noch richtig viel Guilt dabei. Also der hat richtig Schuldgefühle auch noch für diese ganze Sache mit Malek und so. Und ist gleichzeitig sauer auf Sterling. Ich bin mir auch nicht sicher, was davon er vielleicht auch von seiner eigenen Schuld auf Sterling projiziert.
Man weiß aber, dass die sich sehr nah waren, oder?
Ja, also dass er schon sehr viel Respekt für den hatte, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr genau, wie die sich so bezeichnen, aber ja, dass die vor diesem, was auch immer passiert ist, schon eine sehr enge Beziehung hat. Ah ja, genau, und bei der Love Story, ja, dann passiert halt ganz viel Tension auf diesem Ritt. Da ist er ja am Anfang auch noch so, da ist er ja super grumpy, dann sagt er ja 2 Tage erstmal gar nichts. Und dann fangen sie ja an zu reden und dann kuscheln sie ja in diesem, weil es ja dann so kalt ist. Plötzlich hat er sie dann so im Arm. Wacht er nicht sogar mit einem Ständer auf? Ich weiß schon gar nicht mehr. Jedenfalls ist es delicious. Und dann fällt sie ja einmal vom Pferd in Ohnmacht, weil sie so kaputt ist. Und dann haben sie ja, reiten sie ja im selben, auf demselben Pferd noch. Und dann trainiert er sie ja sogar. Und da gibt es ja sogar später, als sie als Schildträgerin trainiert, sagt ja der Tori beim Bogenschießen, dass sie eine sehr interessante Technik hat, weil er kennt nur eine Person, die so schießt. And he is not known to share his tactics. Or his knowledge. Also very special, dass er ihr gezeigt hat, wie man richtig Bogen schießt. Es war auch so eine geile Szene, als sie da nach, ich glaube, das war auf dem Hinweg. Das erste Mal, wo sie nämlich dann, das erste Mal, wir übernachten hier, kümmere dich um die Pferde und machen Feuer. Ich gehe jagen. Und sie so, ha ja, natürlich, Frauenarbeit. Und er so, ja, dann geh halt du jagen. Aber sie weiß halt nicht, wie man jagt. Und dann, okay. Und Annie, dann sagt sie sogar, ja, teach me. Also sie sagt dann auch, ja, dann bring es mir halt bei. Also in dem Abend macht er es dann nicht, aber er bringt es ihr tatsächlich auf der Reise bei. Aber das war so geil. Ja, dann geh doch du jagen. Teach me. Heute nicht. Morgen vielleicht. Die Love Story, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde es ganz geil, dass es nicht so ein super Slowburn ist. Also es ist jetzt schon, es fängt super früh an. Die reden auch relativ früh drüber. Es passiert dann aber relativ lange nicht viel, weil er sie so auf Abstand hält. Dann machen sie ja rum, während Cal und Kip schier am Erfrieren sind in seiner Hütte, während sie noch auf die, wie heißt die, Farissa und Ren warten, die zur Hütte kommen. Da machen sie ja da draußen rum. Und dann gibt es ja Sex Against the Tree direkt vor ihrem Initiationstest, weil Schlaf ist da ja nicht notwendig vorher. Und that's pretty much it. Ah ja, wo ich so lachen musste, ne, wo sie am Verbluten ist und dann beide plötzlich an Sex denken. Ich so, Leute, das ist euer Ernst.
Bisschen Gefühl für Zeit und richtigen Moment.
Well, well.
Danke.
Gibt's ja noch
Aber
so ein
das
paar
ist doch
Szenen.
was, was er mehrfach erwähnt, auch, dass er sie gerne sehen würde mit dem Blut ihrer Feinde im Gesicht.
Ja.
So, das wäre so toll.
Ja. Ich finde es gut, dass die schnell losgeht. Ich habe allerdings jetzt tatsächlich dadurch ein bisschen Angst, was das für die Zukunft bedeutet. Wenn die schon so super früh quasi d'accord sind, the same page, auch schon das erste Mal Sex hatten, was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Sind die jetzt, weißt du, ich habe dann so ein bisschen Angst von wegen Hardship und hier und wir werden für ein Buch getrennt oder. Was weiß ich, da passiert was, irgendjemand stirbt, keine Ahnung. Also, wenn die so früh schon zusammenkommen, habe ich richtig Schiss davor, was noch passiert.
Das ist immer ein Zeichen für Drama.
Ja,
Du
ne?
darfst Angst haben, Mona.
Schön, danke. Ich freue mich.
Du darfst Angst haben. Was ich aber auch voraus spoilern darf, ist, dass es eine extrem spicy Reihe ist.
Ja, hab schon gehört. Mir hat sogar schon mal jemand gesagt, so. Ah ja, als ich nämlich gepostet habe, ich lese es, hat sich jemand, ah ja, voll cool, wie findest du es bisher? Ja, mir ist es ja irgendwann zu spicy geworden und ich so, das kann ich nicht nachvollziehen, aber frag mich nochmal, wenn wir durch sind.
Very, very spicy. Aber da können wir dann im Verlauf drüber sprechen. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Was sagst du denn zu dieser ganzen Thematik, dass sie nur noch 3 Jahre zu leben hat?
Ach ja.
Wie geht's dir gerade? Ich weiß nämlich noch, dass ich da einige Gedanken zu hatte im ersten Band, weil ich immer dachte, okay, es ist die Hauptprotagonistin in unserer Reihe und wenn da steht, die hat nur noch 3 Jahre zu leben, dann hat das ja, da gibt es ja sicherlich eine Lösung.
Mein Gedanke war die ganze Zeit schon, die hat ihren Fate-Stone falsch interpretiert. Ich habe von Anfang an nicht dran geglaubt, dass die 27 bedeutet, dass sie da sterben wird. Weil es für mich keinen Sinn macht, wie du sagst, weil es die Hauptprota ist. Und weil wir diese Szene nie bekommen. Wir haben die Szene noch nicht gesehen. Sie hat immer wieder Träume von diesem Moment, wo sie diesen Fate-Stone bekommen hat. Und diese gesichtslose Seherin, die sagt, Remember me, aber she remembers nothing. Wir wissen auch nicht, was gesagt wurde, als die 27 da drauf gekauft wurde. Ich meine, dass Wilder nachher, der flippt ja total aus, als er diesen Fate-Stone das erste Mal sieht. Und dann lügt sie ihn ja an und sagt, das ist ja gar nicht meiner, chill. So wie ich das da gelesen habe, gibt's Fate-Stones halt für verschiedene Sachen. Den Leuten wird halt das Schicksal nachgesagt. Aber da steht nirgends, dass Fate-Stone immer die Todeszeit voraussagen. Und da stand quasi auch nicht, was genau diese Seherin zu ihr gesagt hat, außer dieses Remember me. Deswegen habe ich die ganze Zeit hinterfragt, dass die 27 bedeutet, dass sie da stirbt. Ich habe mich eher gefragt, was passiert stattdessen mit 27? Wird sie mit 27 Warsword? Wird sie mit 27 Herrscherin? Passiert irgendwas anderes mit 27? Keine Ahnung.
Ich habe auch viel nach Alternativen gesucht, weiß ich noch. Oder dass ich halt dachte, okay, es gibt halt irgendeine Lösung, es gibt irgendwas. Ich habe es jetzt nicht so krass in Frage gestellt, wie das interpretiert wurde, weil ich dafür das Gefühl hatte, ich wusste noch zu wenig auch darüber.
Ja,
Aber
deswegen.
dachte halt die ganze Zeit, genau solche Sachen halt. Wir haben diese verschiedenen Möglichkeiten, aber ich habe mir zu keinem Zeitpunkt Sorgen um Fia gemacht, weil es so absurd wäre, eine Buchreihe zu schreiben, in der die Protagonistin in 3 Jahren stirbt. Es baut halt Spannung auf, weil wir wissen, wissen, was dahinter steckt, man will wissen, was da passiert oder welchen spannenden Weg nachher es gibt, sich da rauszuwinden.
Ich meine,
Aber
man
ja.
könnte ja auch mal eine Buchreihe schreiben, wo die am Ende sterben muss, um die Welt zu retten. Hätte ich ja prinzipiell auch nichts dagegen, wenn es funktioniert für die Story. Aber so wie die Romantasy-Bücher halt meistens sind, haben wir da halt ein Happily Ever After. Deswegen, ich weiß es nicht, ich habe noch nichts von der Autorin gelesen. Es gibt Autorinnen, da würde ich mir absolut zero Gedanken um die Sicherheit der Protas machen. Und es gibt durchaus Autorinnen, wo ich mir durchaus Gedanken um die Sicherheit der Protas machen würde. Von dem her, ich kann sie noch nicht einschätzen. Aber so wie das Buch von den Vibes her für mich rüberkam, habe ich nie dran geglaubt, dass die jetzt währenddessen stirbt. Und eigentlich habe ich auch nicht dran geglaubt, dass die überhaupt stirbt.
Wie fandest du die Entscheidung ihrer Schwester, die Magie vor ihr zu verstecken?
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also es sind ja zwei Punkte. A, sie überhaupt zu verstecken, weil wir keine richtige Erklärung haben, warum das denn gefährlich ist. Also ja, die sind die verlorenen Prinzessinnen von Dalmyra, aber warum ist das schlimm und warum müssen wir das verstecken? Das wissen wir auch noch nicht. Und es von ihr zu verstecken, finde ich schon krass. Sie sagt ja, sie war quasi nicht ready, deswegen hat sie es ihr nicht gesagt.
Das ist eine Entscheidung, die ihr einfach abgenommen wurde. Ich finde es auch richtig unfair, dass ihre Schwester entscheidet, sie ist nicht ready. Das ist so, es ist halt gar nicht ihre Entscheidung.
Ja, ich kann Ren quasi zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Sie ist ja eigentlich jünger, aber es wird ja die ganze Zeit gesagt, dass sie sich als älter fühlt, beziehungsweise als älter angesehen wird, weil sie vernünftiger ist. Und ich, so wie sie ja nachher auch beschreibt, wie sich halt hier Thea immer verhält, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass Ren sagt, ich muss halt Thea vor sich selbst beschützen quasi. Aber ich finde es trotzdem krass, dass sie es ihr gar nicht sagt, weil ich muss ehrlich sagen, ich sehe das jetzt nicht. Ich finde, in dem Moment, wo sie da an der Hütte mit ihr drüber redet, ja, in dem Moment war sie nicht ready. Aber halt auch, weil ihr die letzten 10 Jahre niemand was dazu gesagt hat. Ich meine, Ren hat ihre Magie gespürt, als sie 14 war. Das ist 8 Jahre her. Und sie glaubt ja, Ren meinte ja, sie glaubt, dass Thea ihre so lange nicht gespürt hat, weil sie halt die ganze Zeit auf den Beinen war und durch die Gegend gesprungen ist und so. Und Ren selber halt viel rumgesessen ist und gelesen hat und ihr Alchemiezeug gemacht hat und deswegen die Magie früher gespürt hat und aufgrund der höheren körperlichen Betätigung das halt nicht gespürt hat und dass sie deswegen später kam. In dem Moment kann ich nicht nachvollziehen, dass es ihr nicht sagt. Als es ihr so spät dann auffällt, in dem Moment, okay, aber ja, finde ich nicht gut.
Gab es denn noch andere Sachen, die du nicht mochtest? Oder andere Szenen, wo du dachtest, nee. Also ich fand zum Beispiel diese ganze Initiation total nervig
Ja.
und total sinnlos und auch so richtig so anticlimactic. Ich dachte halt, das wird die ganze Zeit auch aufgebaut. Wir machen diesen großen Test und dann war es am Ende ja so langweilig. Und das Spannendste war noch, dass sie irgendwie die Möglichkeit hatte, Sepp Barlow. Ja, Sepp Barlow. Es wurde für alle, die wissen, vor veröffentlicht. Aber dass das irgendwie noch das Spannendste war.
Ich habe es auch ein bisschen in der Zusammenfassung erwähnt, diese Initiation, wo ich mir gedacht habe, was genau beweisen wir in dieser Initiation, dass die können sich gegenseitig abschlachten, ein bisschen über Ketten klettern. Ja, sie beweisen, dass sie diese Magie von diesen Tokens spüren können. Und dann müssen sie beweisen, dass sie dann noch überleben und nicht von irgendwelchen Vipern oder irgendwelchen rumrollenden Riesenbouldern à la Indiana Jones getötet werden. Aber sonst fand ich es auch echt, nicht nur, dass es in dem Sinne Anticlimactic zu lesen war, weil ja klar war, dass die drei ein Token bekommen und alles fein ist und zwischendrin tatsächlich auch nicht so viel passiert, also auf die wird ein bisschen geschossen und so, aber sonst. Aber ich habe das halt einfach von dieser Thesma-Burg-Tradition, Kriegervorbereitung her hinterfragt, wo ich mir gedacht habe, was ist das? Es war ja immer so, dass die darauf trainieren. Und dann quasi ihre Fähigkeiten in der Initiation unter Beweis stellen. Aber ich habe nicht gesehen, dass diese Initiation irgendwelche Fähigkeiten, die sie bisher gezeigt haben, beweist. Außer, dass sie sich gegebenenfalls gegenseitig abschlachten und vielleicht mal einen Vogel aus der Luft schießen können und ein bisschen hin und her klettern und ein bisschen smart denken, weil sie ja irgendwie da hin und wieder zurückkommen müssen. Aber diese ganzen Sachen, die sie da gelernt haben, finde ich, haben sie jetzt nicht sonderlich unter Beweis gestellt.
Ja.
Das fand ich
Ja,
tatsächlich
fand
auch
ich
ein
auch.
bisschen schwach, muss ich ehrlich auch sagen. Und dann
Ja.
ja, war das mit Sepp Barlow zum Schluss noch, wo sie die Möglichkeit hatten, ihn zu töten und es nicht getan haben, was natürlich aus Storytelling-Sicht sinnvoll ist, ihn nicht zu töten. Du brauchst ihn ja weiterhin als Antagonisten. Und es war, glaube ich, auch wichtig, dass Cal die Möglichkeit hat und sich dagegen entscheidet, weil da ja so ein bisschen die Weichenstellung ist, was für ein Krieger bin ich.
Ja.
Auch am Anfang, als die auf die Insel gehen, geht es ja darum, schlachten wir jetzt andere ab, die schon einen Token in der Hand haben, oder gehen wir unsere eigenen suchen und vermeiden hier dieses Cowardice, Killing type of stuff.
Was glaubst du denn generell, in welche Richtung das mit Sepp und Vernick geht?
Ja, keine gute auf jeden Fall. Der ist ja die ganze Zeit schon ein bisschen so sein Favorite. Er nutzt ihn ja dann auch, um die anderen zu verprügeln und so. Fand ich übrigens auch eine richtig üble Szene. Ich weiß ja bis heute nicht, warum Vernick überhaupt Kipp geschlagen hat. Und die anderen
Ja.
Warswords finden das ja auch kacke.
Ja.
Fand ich auch ziemlich
Eben.
heftig. Und dann auch noch dieses Abstechen von Thea, was mich auch ein bisschen aufregt. Nicht aus Storytelling-Sicht, sondern halt in der Story ist dieses, ja, wir verpetzen uns nicht gegenseitig. Das ist ganz normales Ribbing unter Schildträgern, wo ich mir denke, seid ihr eigentlich bescheuert? Und der eine
Ja,
hat ja dann
ich.
zum Glück verraten, dass gerade Cal und Kip hier entführt worden sind, sonst wären die ja auch draufgegangen.
Diese Szene hatte ich schon wieder vergessen. Die kam gerade in deiner Zusammenfassung wieder bei mir. Und dachte,
Ja.
oh, ja.
Ja, das fand ich auch krass.
Und da gehen ja dann Wilder, Thea und Torch los, ne? Ist Vernick auch?
Nee, nee, wollte ich nicht, nee. Die trennen sich ja oben, deswegen kriegt ja auch nur Wilder mit, wie sie vom Blitz getroffen wird.
Mhm.
Danach hat ja Cal ein bisschen Zweifel daran, ob sie noch mit
Ja.
Thea befreundet sein sollen, weil, ja.
Stimmt.
Ja.
Oh Mann, da sagt ihr noch total fiese Sachen. Ihr sagt zu Kipp, sie hört es
Ja,
nur.
genau, die sind in der Hütte und er sagt es zu Kip, so nach dem Motto, also wir begeben uns quasi in the line of fire, weil Sepp ja eigentlich nur ihr was Böses will und nicht ihn. Und dann distanziert sie sich ja ein bisschen von denen und er entschuldigt sich dann aber wieder und dann gehen sie ja wieder zu dritt in den Initiation-Test anstatt alleine.
Da hatte ich aber auch einen Moment, wo ich dachte, oh nein, jetzt geht das hier in so eine Runde, dass eigentlich nicht Sepp unser Problem ist, sondern Cal. Wird der hier gleich unser Gegner? Aber das hat sich ja dann relativ schnell
Ja, das haben sie zum Glück recht
geklärt.
schnell geklärt. Das fand ich dann auch ein bisschen so, boah, nee, können wir nicht einfach zusammenhalten?
Gibt es denn irgendwelche weiteren Verrätervermutungen, die du hast, oder Intrigen, die du siehst, oder Charaktere, die dir.
Suspicious sind. Also, Vernick und Sepp ist klar, ne? Da müsste man mal gucken, inwieweit. Ich weiß nur noch nicht so genau, weil wir ja nachher gegen das Böse kämpfen. Was die für einen Vorteil hätten, wenn sie sich mit dem Bösen alignen würden. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die innerhalb der Midrealms irgendeinen Split machen, dass es da irgendeinen Konflikt geben wird, dass die Truppen in irgendeiner Form aufgeteilt sind, vielleicht auf die verschiedenen Königreiche oder manche Alliances da gesplittet werden, weil ich fände es irgendwie komisch. Aber wir wissen ja noch nicht genau, wie das Böse ist, von dem her, wer weiß, was da noch so passiert. Also bei ihrer Schwester war ich mir ja zwischendrin nicht sicher, what the fuck is going on. Ich war mir ja kurzzeitig auch nicht sicher, ob die wirklich Schwestern sind. Das habe ich mich immer
Ja.
wieder gefragt. Während dem Lesen habe ich mich immer wieder gefragt, sind die eigentlich wirklich Schwestern? Weil man.
Stimmt, hast du gesagt. Ist
Ja,
sie gar
ja.
nicht ihre Schwester? Stimmt, stimmt.
Ja.
Ich hatte auf jeden Fall, wie du, so ein komisches Gefühl bei der Königstochter.
Ach ja, genau, das habe ich ganz vergessen.
Oder so ein
Die Prinzessin Jacinda ist die ganze Zeit super suspicious, immer wenn die on page ist.
Prinzessin.
Ja, das habe ich ganz vergessen. Ja, da ist irgendwas. Da habe ich mich gefragt, kannst ja gleich auch nochmal sagen, was du so gedacht hast. Da waren so meine Gedanken so, entweder die ist gar nicht wirklich seine Tochter, sondern in irgendeiner Form seine Gefangene oder whatever und muss da quasi sitzen. Oder sie ist seine Tochter und trotzdem seine Gefangene, kann ja auch sein. Oder die versteckt noch irgendwas ganz anderes. Die saßen ja nebeneinander bei diesem Bankett, wo Thea dann den König gerettet hat. Und da hat Thea ja gesagt, zu Wilder ja auch, aber auch zu Jacinda, dass die Magie so beeindruckend ist. Und dann meinte Jacinda so, you can feel it, was ja anscheinend komisch ist. Und das heißt, Jacinda weiß ja theoretisch, dass Thea vielleicht Magie hat, was ja gleichzeitig bedeutet, dass sie ja wahrscheinlich Royal ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wo liegen die Loyalties von Jacinda? Und wie viel eins und eins kann die zusammenzählen? Ich meine, die ist Prinzessin, die wird ja theoretisch genug Zugang zu diversen Sachen haben. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie alt die ist. Also was die zum Beispiel.
Der hatte das so verstanden, als wäre die so Theas Alter.
Ja,
Vielleicht auch
also
nicht.
wie viel weiß die von Dermira und so, ne?
Ja, gut auf jeden Fall, dass wir uns schon wieder ein Gehirn teilen.
Bei Jacinda?
Ja, weil ich auch dachte die ganze Zeit, also entweder ist die hier die Marionette. Also ich hatte erst so ein Unterdrückungsgefühl, dass sie gar nicht so eine Wahl hat, dass ihr Vater gefährlich ist, der König. Oder dass sie die Marionettenspielerin ist, hatte ich so von vornherein. Es gibt hier zwei Möglichkeiten.
Ja, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass sie das wäre. Maybe. Dafür kam sie mir zu unschuldig vor.
Aber es war so die ganze Zeit bei der, dass man so komische Vibes hat
Ja,
und
auf
ich
jeden
immer
Fall.
zu dachte, was steckt dahinter? Was ist los mit der?
Ja.
Genau, und dachte aber irgendwie die ganze Zeit, ja, dass mit dem König was nicht stimmt.
Ja, generell alles ein bisschen fishy da mit den
Mit den
Machthabern.
Royals und ihrer Magie. Und
Ja.
weißt du, was der König für eine Magie hat?
Der ist Empath. Und der stärkste, glaube ich.
Aber was das macht?
Nicht so genau. Kann der nicht die Gefühle von den anderen Leuten erspüren oder kann er die sogar ein bisschen kontrollieren? Da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher.
Nee, ich sag da dann mal nicht mehr zu, weil ich gerade auch nicht weiß,
Ja.
was da jetzt schon erwähnt war, was nicht. Aber ja, dass da natürlich noch mehr rauskommt in Zukunft zu den Royals und ihrer Magie,
Ja.
ist ja klar.
Es gibt ja dann noch die Seer. Ich weiß gar nicht mehr, waren das die von Aveum? Und dann weiß ich nicht mehr, was die Dritten können.
Ja.
Ansonsten, Verrat, nachdem das jetzt mit Kelle und Kipp wieder geklärt ist, kann ich es mir da eigentlich gar nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass das eine schöne Found Family wird. Dann ist ja noch die Frage, welche von denen irgendwann mal noch was mit Ren anfangen.
Was deine Wasser von denen?
Von den zwei
Ja.
Jungs. Aktuell gibt es mit beiden so ein paar Hints, wo man sagen könnte, maybe, maybe not.
Weil wir schon wissen, dass Ren die Protagonistin in der Folgereihe ist.
Ich weiß aber nicht, wer er ist. Da warte ich jetzt noch ein bisschen auf die Clues. Ich finde es immer schön zu sehen und selber
Ach,
drauf zu
du
kommen.
wirst sie finden.
Ja, da bin ich mir sicher.
Ja, es baut sich so schön schon auf.
Oh, bootyful,
Toll.
bootyful.
Also eine Vermutung, ein
Ich könnte
Gefühl.
gerade beides sehen. Aktuell im Moment sehe ich beides. Ich glaube aber eher, dass es. Wahrscheinlich eher Cal. Ich könnte tatsächlich aktuell wirklich beides sehr gut sehen bei denen.
Schön.
Was ich immer noch ein bisschen suspicious finde, ist Osiris, der Gildenmeister, weil der hat ja so super dolle Angst vor dieser Prophezeiung. Und es wird aber mehrfach erwähnt, dass Zeb Barlow ja nur Schildträger ist, weil sein Onkel, wer auch immer das ist, sich so gut mit Osiris versteht. Und wenn Sepps Onkel sich gut mit Osiris versteht, finde ich, sagt es mehr über Osiris aus als über Sepp. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Sonst den Rest kann ich noch nicht so richtig gut einschätzen.
Audra, was weißt du schon über Audra?
Ja, Audra finde ich richtig cool. Die ist ja ehemalige Warrior. Die macht so richtigen Mikrofeminismus, ne? Die war ja früher Warrior. Ist ja auch, was ist die gewesen, Meisterin in irgendeinem Messerwurf oder sowas? Hat irgendwelche Awards da gewonnen und ist jetzt Bibliothekarin und ist ja der Vormund von den zwei Mädels. Die hat die ja aufgezogen. Und war ja schon immer relativ harsch, aber ja im Endeffekt dann doch auch Befürworterin und hat ja sie ja schon lange beobachtet und gesehen, dass die eigentlich kämpfen will. Und ich finde es so geil, dass Audra diese Brieföffner, Ceremonial Blades, an ihrem Gürtel trägt und damit quasi drumrum kommt, dass sie ja eigentlich gar keine Klingen tragen darf und dann immer diese
Die ist so cool.
vermeintlichen Brieföffner trägt. Und so finde ich es so geil. Das fand ich so einen coolen Show of Microfeminism.
Ja, die ist so cool. Die scheint da ja auch ein bisschen Einfluss zu haben, ne? Also, die ist ja am Ende diejenige, die auch das regelt, dass Thea zum König reiten darf.
Ja, und da frage ich mich noch, weil wir ja vorhin schon ein bisschen überlegt haben, wieso hat Randy Magie überhaupt unterdrückt, wovor müssen die Angst haben? Und ich frage mich, ob Audra weiß, wer die beiden sind. Das ist noch nicht so ganz klar. Und in dem Zuge frage ich mich auch, woher Malik schon zu dem Zeitpunkt, als er ihr den Dolch gegeben hat, wusste, wer sie ist. Weil er sagt ja zu ihr diesen Spruch, Beware the Fury of a Patient Dalmerian. Und sie hat es ja damals so abgetan als Gibberish. Von einem mit einer harten Kopfverletzung. Sie findet ja diesen Dolch, als die zurückkommen von einer Schlacht, fällt ja runter. Dann findet sie den, dann zeigt sie ihn Ren. Ren flippt total aus. Dann will sie ihn Malek zurückgeben und Malek gibt ihr ihn da aber wieder und sagt dann diesen Satz: Beware the fury of a patient Dalmerian. Und sie so: Ja, okay, whatever, dude. Und nimmt halt diesen Dolch und versteckt ihn. Nachher gibt ja Malik dem Wilder dieses Buch von den Royal Lines aus Dalmyra oder überhaupt den Royal Lines, weiß ich nicht mehr. Und da checkt er das ja dann. Sie hatte ihm auch mal erzählt, was Malek zu ihr da gesagt hat. Und dann merkt er, scheiße, der wusste das schon die ganze Zeit. Und ich denke mir so, woher? Woran hat er das gesehen? Wusste der das schon vorher? Hat der irgendeine Vision gehabt? Weil auch dieses Beware the Fury of a Patient Dalmerian, sind alle Dalmerianer dafür bekannt? Oder hat er irgendwas gesehen, wo er sie erkannt hat und gesagt hat, hier ist der Dolch? Use it wisely. Dann grinst er sich immer einen ab, wenn Wilder kommt, bis er ihm dann mal sagt: Übrigens, hier, das ist eine Prinzessin. Woran hat er es erkannt?
Gute Frage.
Wahrscheinlich an den super special Celodon colored eyes.
Oh Mann, und wonach riecht Wilder? Nach Leather und was ist das? Sandalwood?
Ja, ich glaube, seine Seife ist die, die sie einmal auch fast benutzt und dann schnell wieder wegschmeißt. Weil sie ist doch in diesem Bad und dann nimmt sie die und riecht dran und dann geht ihr schier eine ab und dann kriegt sie Panik und stellt die schnell zurück und nimmt irgendeine andere und geht baden.
Ja, aber ich finde sie ja auch so witzig stellenweise. Die
Ja.
ist cool.
Die ist auch richtig drauf, ne? Also dann erwischt er sie ja da beim Baden und dann macht sie erst so, ha, alle Bubbles zu mir, damit man nichts sieht. Und dann sagt sie ja noch so super cocky, it's called a privacy screen. So nach dem Motto, du sollst da nicht dahinter gucken. Und dann sagt er aber irgendeinen dummen Spruch und dann steht sie einfach auf, nackt, vor ihm. Und ich so, Girl!
Go see ya, go see ya, go
Ja,
see ya.
richtig geiler Move. Das war richtig gut von ihr.
Super. Ach, die sind wirklich richtig witzig.
Was ich mich ja auch noch frage, ich habe ja jetzt Alchemist's Vow gelesen, diese Novelle, die davor spielt. Also man muss die nicht gelesen haben. Alles, was da drin steht, erfährt man auch in dem Buch. Es sind einfach nur 5 Kapitel, es ist ganz nett zu lesen. Sie spielt zur Zeit, in der Navarre angegriffen wird. Und Thea ist da zu dem Zeitpunkt 18. Also da kommt halt diese ganze Story mit Evander. Da kommt die Story, wie sie Sepp besiegt. Da kommt nochmal, wie sie Dancing Alchemists machen. Da kommt aber auch die Begegnung mit Malik. Da findet sie zum Beispiel raus, dass Ordra ein Warrior ist. Und so Sachen. Also Sachen, die wir schon wissen, werden da halt nochmal aus ihrem POV erzählt. Und was ich mich da aber ganz dolle gefragt habe, weil jetzt in Blood and Steel sitzen ja an dem Head Table immer Osiris und Pharissa und Ordra und dann die Warswords. Und ich habe mich dann so gefragt, hey, warte mal, die Mädels wohnen da seit über 20 Jahren in dieser Burg. Und in der Burg werden die ganze Zeit diese ganzen Krieger ausgebildet. Und dieser Angriff von Navarre ist ja erst 6 Jahre her. Wieso hat die weder Wilder noch sonst irgendjemand von denen, Sterling und alle, warum hat die die nie gesehen vorher? Wenn doch die
Ach
Burg
so.
eigentlich auch denen ihr Zuhause ist. Wieso hat die die nie gesehen und es sind diese mysteriösen Warswords und es gibt nur noch drei? Dabei gab es bis vor 6 Jahren ja noch mehr als drei.
Aber wieso sollten die da gewesen sein?
Naja, weil die in Thesma ja zu Hause sind und da
Ach so, aber die
ausgebildet werden und
Warswords
die.
sind ja immer unterwegs.
Aber es ist halt die Basis, Thesma. Und da werden alle Krieger ausgebildet und sie ist seit 20 Jahren dort. Ich meine, wie alt ist
Ja,
Wilder?
das stimmt, das ist krass.
Also
Das
zumindest ab
stimmt.
und zu zurückkommen. Ja, okay, vielleicht ist die Burg so groß, dass sie sich nie über den Weg gelaufen sind. Und ja, Wilder wohnt in einer Hütte. Und dann, deswegen habe ich mich dann auch nochmal gefragt, wusste Malik vielleicht schon, wer sie ist vor seiner Verletzung? Weißt du, so aus der Zeit, aus der Burg, wo er sie vielleicht öfters gesehen hat? Ich weiß es ja nicht. Es ist nicht so ganz klar.
Okay.
Also ja, man kann diese Novelle lesen. Es ist wirklich super kurz. Es sind nur 5 Kapitel und es ist halt ganz nett. Und es ist ja schnell gemacht. Das liest du mal schnell zum Kaffee oder so.
Ja.
Aber
Ja.
man muss sie auf jeden Fall nicht gelesen haben, um den Rest zu verstehen, weil du hast die ganzen Infos.
Weißt du, was so schön ist? Dass ich ja auch gerade in Phasma bin mit der zweiten Reihe.
Ja.
Und es ist so toll, weil es einfach die gleiche Welt ist. Also ich habe gerade, glaube ich, 30% des Buches jetzt gelesen von Thorns and Fire. Und ach, es ist toll.
Eine Sache noch.
Ja.
Anya mit Y. Because why not?
Because it's a fantasy novel.
Also erstens mal, wieso hat wie ja überhaupt die Vision von Anya in dem Moment, wo sie von diesem Rigold Reaper da verletzt wird. Übrigens auch noch so eine Frage. Sie nimmt ja dann dieses Wässerchen da, das er ja auf ewig aufgehoben hat, für genau das. Weshalb ich sofort Panik gehabt hatte, die werden das später nochmal brauchen und haben es nicht. Und mich auch noch gefragt habe, ist es wirklich ganz weg? Ist sie wirklich geheilt? I'm not sure. Also ja, sie sagen zwar, es geht alles weg und es ist alles fein und das Wässerchen müsste es auch noch machen, aber ich bin halt, bei mir gehen halt sofort alle Alarmglocken an. Ist es
Ist sie
wirklich
jetzt
weg?
wennen?
Ja, genau. Genau, und dann, warum sieht sie diese Vision von Anya? Was ist genau mit Anya passiert? Weil was sie ja sieht, Anya hatte ja damals als kleines Kind, die war irgendwie 6 oder sowas, hatte die diesen Dolch in der Hand und dann passiert da Schatten und dann sterben, glaube ich, ein paar Leute. Und dann flippt ja Osiris total aus, oh mein Gott, die Prophezeiung. Dann wird sie ja weggebracht, auch in diese Höhlen, glaube ich, da, die bei Sturmfluten. Und wer auch immer sie dahin bringt, wir wissen ja auch gar nicht, wer das ist. Was ich auch übrigens highly suspicious finde, lässt sie ja dann dort und bringt sie nicht um und dann geht sie in die Höhle rein. But Anya was not afraid, for she knew the darkness and the darkness knew her. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, ist Anya the Big Bad? Warum ist sie connected zu der Darkness? Was ist mit der passiert? Wo ist die hin? Lebt die noch? Ist die böse? Ist die nicht böse?
Gute Fragen, die ich dir heute nicht beantworten werde.
Willst du noch ein paar Favorite Quotes machen?
Gerne. Ich hatte mir selber nur zwei Sachen markiert. Das war eins von den zwei Sachen. Und zwar ist es das: A true man won't cut you down as you fight your battles, nor will he fight them for you. A true man will help sharpen your sword, guard your back and fight at your side in the face of whatever darkness comes.
Yes,
Ja.
so gut. Was ich auch gut fand, ist kurz drauf, das sagt Audra zu ihr, glaube ich. If you seek power in a world of men and monsters, there is nothing more powerful than knowledge and the ability to wield it. Remember that, would-be shield bearer. Sie lernt ja dann mit der Zeit auch, dass es nicht nur ums Kämpfen geht und fokussiert sich ja dann auch nochmal so ein bisschen auf ihr Alchemiewissen und dieses quasi Battlefield Healing, vor allem als sie dann verletzt ist, das war noch cool. Und hier, ich habe noch die Sachen markiert, wo du meintest, von wegen Blut im Gesicht, ne? You're beautiful as you are, and I'd wager even more so with steel in your hand and the blood of your enemies splattered across your face.
Schön.
Kurz drauf sagt er dann noch, There's nothing more attractive than a woman who knows what she wants.
Ich habe noch einen von Ren.
Ja, sag.
No woman is responsible for the weak acts of a man who's had his masculinity so easily threatened.
Yes! Ah!
Ren ist auch super.
Und einer von den Jungs sagt es: It doesn't matter who stands against you, what matters most is who stands with you.
Oh. Kipp und Kerl.
That's it. Favorite
Ja,
quotes.
Mona, let's wrap this thing.
Yes!
Und lass uns eine Runde Dancing Alchemist spielen gehen.
Da wären meine Füße ab.
Mir wäre noch mehr ab.
Nee, weil so gut schmeißen kann ich dann wiederum auch nicht.
Meinst du, sie sind alle deswegen so gut in dem Spiel, weil sie so schlecht werfen? Dancing Alchemist, sage ich nur. Großartige Freizeitbeschäftigung. Müsste man mehr in den Alltag integrieren.
Ja, unbedingt. Ja, ich lese jetzt auf jeden Fall als nächstes Slaying the Shadow Daddy Prince.
Ja,
Und
toll.
dann
Ich
geht's
werde vor uns
weiter.
den Feier beenden.
Ja, wir werden weitermachen. Du wirst mich weiter begleiten durch Blood and Steel.
Und wir sehen uns dann wieder bei Band 2.
Vows and Ruins.
Bis bald.
Bis dann.
So schön, dass du uns gefunden hast.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Und noch schöner wäre es, wenn du deinen Book-Besties von uns erzählst.
Du findest uns bei Instagram unter Prolog und Panik Podcast. Wenn du Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge hast, schreib uns einfach eine DM oder eine E-Mail unter kontakt@prologundpanik.de.